Ich fange am besten auch mit einer Vorwegsache an. Und zwar mit einer etwas merkwürdigen Kontroverse, die innerhalb der Wissenschaft und in den Feuilletons seit längerer Zeit tobt. Losgetreten wurde diese Diskussion von Naturwissenschaftlern, die am Menschen forschen, am Hirn, und die das Resultat ihrer Forschung, wie sie sagen, in ein neues Menschenbild gießen. Demnach soll man sich dies vormachen: Wille, Selbstbewusstsein, alles Schein. Das Hirn trickst uns aus, wir sind determiniert. Es gibt Aufregungen drüber, die nicht den Umstand betrifft, dass hier Leute, von denen man sonst für gewöhnlich solide Erkenntnisse über den Gegenstand erwartet, hier plötzlich mit einer Deutung ihres Objekts aufwarten. Die Aufregung bezieht sich darauf, dass dieses neue Menschenbild unserem alten, traditionellen Abendländischen, das sind alles Zitate, die da gefallen sind, widerspricht. Also melden sich Philosophen zu Wort, von denen man weiß, dass dies eigentlich mit der wissenschaftlichen Untersuchung des Hirns nichts zu tun haben. Eben professionelle Deuter der menschlichen Natur, nicht Erklärer derselben sind, die steigen als Erste an. Dann melden sich Juristen vom Berufswegen mit dem Recht, also mit der Ausübung staatlicher Gewalt befasst, melden sich zu Wort und fragen, ja, wenn das so ist, was ziehen wir daraus für Konsequenzen? Wiederum, es greift sich keiner an den Kopf und fragt, was ist hier los? Ein Wille, der eben erfahren hat, dass er total ausgeschissen hat, möchte Konsequenzen ziehen. Nein, die Diskussion geht weiter mit der heißen Frage, ja, was machen wir denn dann mit unserer feinen Errungenschaft, zum Beispiel der Strafjustiz? Wen sollen wir demnächst wegsperren, wenn das nicht bloß Schein ist? In der Diskussion mischen sich dann wieder alle ein, auch die Hirnforscher selber, und so geht es dahin. Dann gibt es Zeitungsartikel in der Süddeutschen Zeitung unter der Überschrift Wissen. Da wird Bericht erstattet, einmal von Hirnforschern, die entdeckt haben wollen, dass die Moralität des Menschen in seinen Genen liegt. Zwei Wochen später ein Artikel wieder aus dieser Teilungsforschung. Da hat man entdeckt, oder wir entdeckt haben, dass das, was den Menschen groß macht, seine Moralität, auch schon beim Affen oft zu finden ist. Und dann, vor zwei Wochen war das, ein Artikel in derselben Zeitung, da wird Bericht erstattet über so Experimente, die die sich dann so schön macht. Setzen sie einen Ratte in ein Labyrinth rein und tun der Ratte Mikroelektroden ins Gehirn und dann lassen sie rumlaufen und wenn die Ratte mal links abbiegt und nicht rechts, dann ist bevor sie links abbiegt, können sie den Knast dann feststellen. Wenn sie rechts den Futtertrog abzischt, dann eben nicht. Naja, so geht die Forschung dahin, man erfährt, was der Rat so macht, bevor er links abbiegt, knistert es, oder wenn es mit Futter geht, knistert es nicht. Und dann heißt in dem Artikel der letzte Satz, da gibt es dann einen üblichen Ausblick, wo kommt wir hin, wenn diese Forschung weiterhin so erfolgreich ist. Spätestens dann wird es eben sichtbar, was viele Neurowissenschaftler annehmen, dass die Vorstellung vom freien Willen eine Illusion ist. Wir waren bei den Ratten und so hört der Artikel auf. Ich will zu dieser Diskussion, die da tobt, mal höflich sagen, da geht ein nämlich durcheinander, mindestens das. Ich bin im Vorfeld der Veranstaltung gefragt worden von dem Gegenstandpunkt Nadel und wohl meinen gegenüberstehenden Kreisen, warum wir uns mit dem befassen, mit diesem Zeug. Ob wir nicht genug zu tun haben bei der Kritik der Zwecke und Interessen, die da alltäglich machtvoll regieren und die Menschen da ein bisschen Mitleidenschaft zieht, warum geben wir uns mit so einem esoterischen Quatsch an? Wir stimmen schon mit genug zu tun, aber wenn man schon Quatsch sagt, dann möchte man dann auch kritisieren können. Und dazu möchte ich vielleicht ein paar Anweisungen anbieten. Und das ist vor allem von wegen esoterisch. Die Denkfehler, mit denen da manche den Begriff der Determiniertheit unseres Willens formulieren, das sind ziemlich populäre Denkfehler der Wissenschaft. Und sie stehen einer verbreiteten gedanklichen Unsitte auch außerhalb der Wissenschaft sehr nahe. Das will ich sagen. Und vielleicht, wo so viel unsicher ist und die Werte des Abendlands auch im Wanken sind, sich dem Gegenstand, dem Verhältnis Geist und Gehirn mal so anzunähern, wie man hier vielleicht einen Konsens darüber erzielen kann. Es sind alltagspsychologische Erfahrungen, die ziemlich unbezweifelbar sind, weil sie extrem trivial sind. Das Erste ist, dass wir dieses wahnsinnig tiefe Verhältnis von Geist und Gehirn als Freiheit des Geistes über seinen Körper erfahren. Das ist die berühmte Freiheit. Die hat mit Gesellschaft, mit Demokratie überhaupt nichts zu schaffen. Die ist auch kein Wert, sondern die ist mal eine Eigenschaft, die vorher nicht mehr besagt, als das, dass der Geist, unser Denken, nicht im Natürlichen aufgeht, nicht von den Notwendigkeiten des Körperlichen regiert wird. Als erste Bestimmung dieses Verhältnisses, und da kann jetzt jeder an die Formeln ruhig denken, aber die sind nicht Thema, in denen wir uns geistig in unserer Freiheit betätigen. Also wenn man etwas Gegenständliches in seinen Kopf hineinnimmt. Als erste Bestimmung kann man einfach nur festhalten, man spürt nichts, wenn man denkt. Kein Neuronenfeuer, nichts, obwohl, wie die Wissenschaft das mittlerweile weiß, die Neuronen in ihrem Feuer die Grundlage schon sind davon. Das ist alles sehr trivial, was ich sage. Das ist auch nicht ein Einstieg ins Mensch-Tier-Vergleichen. Das hat auch mit den Psychologen nichts zu tun, die im Tierreich den Geist suchen. Das soll uns jetzt hier an der Stelle erstmal gar nichts angehen. Die zweite Bestimmung ist, dass man an sich selbst, aber auch das Gegenteil davon erfährt. Den Geist als abhängig, als determiniert von seinem Körper. Jeder weiß, dass sein Bewusstsein, dass sein Denken körperliche Grenzen hat. Man kann nicht ununterbrochen denken. Das Denken macht müde und ist nicht zu knacken. Man weiß auch aus der eigenen Erfahrung, was Alkohol, Tabletten, wenn sie mal im Kopf sind und dort ihre physische Wirkung tun, fürs Denken ausrichten. Man kann sich vielleicht, wenn man müde wird, mit Kaffee behelfen, sich darüber hinwegsetzen, dass man müde ist, aber irgendwann ist damit Schluss. Das sind so ganz ideale Erfahrungsinhalte, die wir sagen, dass die Freiheit nicht alles ist und ihre Grundlage, ihre Voraussetzungen schon da oben hat. Die dritte Bestimmung ist, dass man nicht das Auseinanderfallen erfährt, nicht das Auseinanderfallen von Geist und Gehirn, sondern die Einheit beider. Man geht schlafen, wenn man müde ist, erholt sich und das Bewusstsein schläft auch. Morgens wird man wieder wach, wie der Hegel das so schön sagt, wenn der Blitz der Subjektivität die Form der Unmittelbarkeit des Geistes beschlägt. Man könnte dazu auch sagen, weniger pathetisch, wir wollen in unsere Ruhe, verschaffen Sie uns, entsprechend praktisch. Und dann landet es uns wieder, wir wollen wieder was unternehmen. Und an diesem Beispiel merkt man schon auch, der Wille, der da so zweifelhaft ist und nicht verdient, ist schon auch eine Tatsache der Erfahrung. So, das war die ordinäre Alltagspsychologie. An dieser Stelle mal. Die wissenschaftliche Frage nach dem Verhältnis von Geist und Gehirn begnügt sich die jede Wissenschaft nicht mit dem Das der Erfahrung. Die will das Allgemeine des Verhältnisses bestimmen, geht aufs Wie, aufs Inwiefern des Zusammenhangs, den man praktisch erfährt. Dass dieses Kapitel unter der großen Überschrift Leib-Seele-Problem eine wissenschaftliche Tradition hat, lasse ich jetzt mal weg. Ich kümmere mich nicht darum, was da an Monadenwesenheiten, parallelen Welten und wie die zueinander stehen und in Vermittlung, sich ineinander vermitteln, was da zusammengedacht wurde, das ist mir alles wurscht. Das ist nicht besonders beachtlich. Jedenfalls machen sich hier Naturwissenschaftler, Mediziner vorweg, Physiologen, Biologen, Experten für Schwachstrom, Chemiker, die machen sich daran, das Hirn in seinen materiellen Funktionen zu erfassen. Sein Aufbau, seine Arbeitsweise, wie es intern differenziert ist und wie die Teile funktionell zusammenwirken, das wollen sie ergründen. Ganz unideologisch, sie wollen die Arbeitsweise dieses Organs bestimmen. Das ist das eine. Davon zu scheiden ist, wofür das Hirn die physiologische Voraussetzung ist. Vom Geist ist ja gesagt, dass der nicht im Körperlichen aufgeht. Schon eine eigene, bestimmbare Wesenheit ist. Und das ist an und für sich kein schwerer Gedanke. Wenn man beim Denken keine Neuronen spürt, dann wird man in den Neuronen auch nicht das Denken finden. Und wenn sich die Wissenschaft daran macht, das Verhältnis beider Sachen zu bestimmen, dann geht es hier eben darum herauszufinden, auf welchen neuronalen, chemischen und anderen Prozessen und sonstigen Vorgängen im Gehirn Bewusstsein und Wahrnehmung, Sprachvermögen, Denken, Gedächtnis und Persönlichkeit beruhen. Dann will sich erklären, mit welchen Leistungen uns dieses Organ dazu instand setzt, in der uns bekannten Weise mit Bewusstsein und Willen auf die Welt loszugehen. Das ist bloß ein anderer Ausdruck für die Frage, die sonst jeder kennt, nach dem Warum der Defekte im Geist, im Denken, die man bei gewissen Defekten im Hirn aufgespürt hat, da kommt die medizinische Wissenschaft ja her. Da gibt es einen Dachschaden, irgendeine Läsion oder sonst irgendetwas an einer bestimmten Stelle und man merkt, dann funktioniert der Geist bei diesen Menschen nicht. Man merkt auch, dass bei manchen Schädigungen der Geist dann sich andere Regionen zusammenträgt, zusammensucht und die funktionieren dann an Stelle der Verbundenheit. Die allgemeine Natur des Zusammenhangs, den man da negativ registriert im Ausgangspunkt, die möchte man erfassen. Wenn man das tut, ist jedenfalls eines verlangt. Geistige Leistungen und ihre Grundlagen sind der Gegenstand. Die Erklärung des Verhältnisses hat also schon der Identität dem, was die Sachen jeweils für sich sind, gerecht zu werden. Und ein Begriff von dem, was man da als Geist vor sich hat, kann gar nicht schaden. Das sage ich mal vorweg, weil das das Problem in Folge sein wird. Jedenfalls sind vorschnelle Einwände nicht am Platz, wenn Naturwissenschaftler sich ins Hirn haben. Von wegen, da sind doch zwei total verschiedene Welten. Das wird schon so sein, dass es zwei verschiedene Gegebenheiten sind. Aber was taugt besser als Anspruch gegen die Wissenschaft, die sich gerade dran macht, das Verhältnis beider Welten zu bestimmen? Ich finde es auch nicht gut, wenn man sagt, Naturgegenstände, ja, das soll die Naturwissenschaft forschen. Geist hat was mit der Geisteswissenschaft zu tun. Da hat die sich früher herzumachen. Wir würden nicht einleuchten, warum eine rationelle Physik des Gehirns in irgendeinem Widerspruch zu unserem Denken stimmt. Mal ganz abgesehen davon, dass, wie sich zeigen wird, der Geist in der Geisteswissenschaft nicht besonders gut aufgehoben ist. Jedenfalls, das muss man als Fakt festhalten, steht das Forschungsprogramm der Hirnforscher, ich zitiere da mal einen, sie kümmern sich um den Nachweis, dass bestimmte perzeptive, kognitive, emotionale, exekutive und motorische Leistungen mit neuronalen Aktivitätszuständen in definierten Zentren des Gehirns aufs engste räumlich und zeitlich zusammenhängen. Na bitte. Dass bewusste Wahrnehmungsprozesse grundsätzlich an die Aktivität der Großhirnrinde gebunden sind. Solche Vorhaben stehen schon in einem gewissen polemischen Gegensatz zu ziemlich viel dummem Zeug, was an Meinungen und Auffassungen über die Seele im Normalbewusstsein zirkuliert. Es hält sich ja nach wie vor das Gerücht vom ewigen Leben. Da muss man nur mal durch den Friedhof schauen. Morgen Abend kommt eine fantastische Sendung im Jahr 2007 im öffentlichen Fernsehen mit der Überschrift Seelenwanderung. Heiße Frage, gibt's Wiedergeburt? Ja, ich weiß nicht, vielleicht interviewen Sie da die Maikäfer oder so. Aber auf jeden Fall, der Irrglaube an die Seele oder das Geistige als eine unkörperliche Wesenart, der lebt munter fort. Und dazu geht diese wissenschaftliche Fragestellung schon ein wenig auf Distanz. Sie steht auch in Distanz oder in Opposition zu dem, was in der Psychologie zum selben Verhältnis gedacht wird. Dafür steht das erste Zitat von Freud. Der sagt, von dem, was wir in unserer Psyche, von dem, was wir unsere Psyche Seelenleben nennen, ist uns zweierlei bekannt. Erstens das körperliche Organ und Schauplatz desselben, das Gehirn, Nervensystem. Andererseits unsere Bewusstseinsakte, die unmittelbar gegeben sind und uns durch keinerlei Beschreibung näher gebracht werden können. Alles dazwischen ist uns unbekannt. Geht noch ein Stück hin und dann kommt es. Wir nehmen an, dass das Seelenleben die Funktion eines Apparates ist. Das ist schon sehr frei gedacht. Nicht wissen. Es ist uns unbekannt. Ist der Auftakt, nicht sich Wissen zu verschaffen, sondern einfach mal bewusst darauf loszuspekulieren. Und wie es dann weiterhin beim Freud kennt man, ist ja bekannt, ich will es ja auch nicht hier aufblättern. Es wird ein Es-Ich über Ich, Instanzenapparat von inneren Mächten und Kräften konstruiert. Eine einzige Bilderwelt der inneren Determiniertheit, des Bewusstseins und Willens, der absoluten Bedingtheit dessen, was wir als unser Geistesvermögen kennen. Der zweite psychologische Säulenheilige Skinner. Der Einwand gegen innere Zustände besteht nicht darin, dass diese etwa nicht existieren, sondern darin, dass sie für eine funktionale Analyse irrelevant sind. Das ist auch eine Sorge von wüster Spekulation. Der Mann geht gleich her und sagt, was mein Gegenstand ist, interessiert mich nicht. Ich bestimme den Gegenstand als das, wofür ich mich an ihm interessiere. Ich will eine funktionale Analyse machen und dementsprechend nehme ich den Gegenstand mir vor. Der ist das, was ich mit ihm anstellen will. Also kommt der berühmte Gedanke auf die Welt, ein Reiz ist das, was eine Reaktion hervorruft, eine Reaktion ist das, was von einem Reiz hervorgerufen wird. Also ist Bewusstsein und Wille eine Funktion von dem, was ein Reiz macht, und eine Funktion dafür, dass immer dann, wenn ein Reiz kommt, eine Reaktion stattfindet. Und man merkt schon, bei beiden, beim Freud wie bei diesem rohen Menschen im Skinner da, erfolgen Bestimmungen des Willens, des Geistes, wo der in seine Funktion hinein aufgelöst wird. Der Wille ist einmal Selbstzensur beim Freud gegenüber inneren Mächten. Das andere Mal fungiert als etwas wie Instinktersatz. Dann machen wir Menschen also ungefähr dasselbe wie das Tier, bloß ganz nicht so gut. Und beide funktionellen Bestimmungen lassen von dem, was Wille Bewusstsein ist, nicht eben viel möglich. Zurück zu den Hirnforschern. Diese Abteilung, die sich bei Wissenschaftlern ans Verhältnis von die Bestimmung des Verhältnisses zwischen Gehirn und was wir als Geist kennen machen, die hat es erstmal nicht mit der psychologischen Suche nach Gesetzmäßigkeiten, denen menschliches Verhalten unterliegt. Das machen wirklich im Anschluss an Freud Skinner die Psychologen. Die Gesetzmäßigkeiten dieser Forschung, von der hier Thema ist, betreffen das Organ, dessen wir uns dann denken, bedienen und haben mit den Fragestellungen der Psychologie für sich genommen erstmal gar nichts zu tun. Entsprechend geht es bei den Hirnforschern, die hier Thema sind, also das sind die Vertreter der Disziplinen, die hier mit dieser These der Determiniertheit großen Wirbel gemacht haben. Entsprechend geht es bei denen in ihren Büchern auch eine Zeit lang zu. Als interessierter Laie erfährt man unter der Überschrift biologische Verwandtschaftsverhältnisse des Menschen Auskünfte über die Evolution. Was kann man dagegen sagen? Wenn Identität ein Unterschied unseres Gehirns im Vergleich zu dem des Affen oder der Meeresschnecke oder sonst was ermittelt wird. Was soll man auch einwenden, wenn nach der Zäsur gesucht wird, wo bei uns stammesgeschichtlich die Voraussetzungen sich herausgebildet haben und das Denken geht los. Man erfährt was über den Aufbau der Nervenzellen, über Funktionen und Leistungen des Organs, für bekannte Phänomene der Wahrnehmung, beim Sehen, Funktion des Gedächtnisses und so weiter. Dass die Naturwissenschaft hier funktionelle Zusammenhänge bespricht, also sagt, wofür das eine fürs andere ist, auch von Steuerung redet, ist hier kein Fehler. Es geht um das zentrale Nervensystem, das in der Tat von der Motorik bis zu den kleinsten geistigen Leistungen alles steuert. Auch dass bei uns, wie man dabei erfährt, einiges unbewusst und automatisch abläuft. Man ein Wort auch als solches richtig liest, obwohl die Buchstaben verkehrt dastehen. Man, wie es heißt, auch reflexartig. Manchmal reagiert, ohne dass deswegen die Umkehrung stimmt und unser Denken oder Autofahren wäre einziger Reflexbogen. All dieses Zeug, wovon hier berichtet wird, wer macht es beschreiben? Man liest in dem Buch dahin, kriegt Einblick ins Gehirn vermittelt und welche Bekanntheiten aus der Phänomenologie des Seelenlebens sich vielleicht oder auch sicher, wer weiß, sich zu diesen oder jenen Vorgängen da oben assoziieren lassen, das steht da drinnen und nein. Das ist der Gerhard Wohlfühlen, Denken und Handeln. Aber das, was ich jetzt erzählt habe, ist aus beliebig anderen Lehrbüchern oder anderen Hirnforschern zusammenzulesen. Aber so nach 170 Seiten geht es zur Sache. Intelligenz und Bewusstsein heißen die Kapitel überschriften. Und jetzt endlich sind wir bei der Spezifität dieser Abteilung Hirnforschung, die hier Gegenstand sein soll. Intelligenz. Da erfährt man von ihm, von dem Rot, erstmal nichts, weil er einfach nur abschreibt, was in der Wissenschaft namens Psychologie dort unter diesem Begriff zirkuliert. Ich kann das jetzt nicht vertiefen, ich sage nur, wo da haben die sich mit Intelligenz abgeben, die gehen einfach bei ihrer Fassung mit den geistigen Fähigkeiten nie hin zur Befassung mit den Tätigkeiten, in denen sie sich äußern. Die würden nie aus dem, was einer sagt oder denkt oder meint und wie es daher erzählt, dessen Denkfähigkeit entnehmen. Schlüsse, Urteile, ja, wenn man da ein psychologisches Lehrbuch nachschlägt und fragt, was ist denn das? Das gibt's dort nicht. Stattdessen gehen Psychologen her und schließen von jeder Äußerung des Geistes auf Bedingungen, die dafür da sein müssen, damit es sich äußert. Die nennen sich Faktoren, definieren Leistungen dieser Faktoren, damit sie was zu messen haben. Und was es da alles an möglichen Faktoren und Leistungen gibt, schreibt er in seinem Buch unter den Überschriften Intelligenz zusammen. Das ist nicht gut. Dann kommen wir zum Hammer, zu dem ersten längeren Zitat. Und das ist eine Schlüsselstelle und da muss ich dann auch etwas länger darauf rumfangen. Das Bewusstsein. Bewusstsein unterliegt klar definierten physiologischen Bedingungen, die durch einen hohen Energie- und Stoffumsatz charakterisiert sind. Bewusstsein ist ein makrophysikalischer Zustand. Ohne ausreichende Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff und Glucose gibt es kein Bewusstsein. Das sollte man, also das soll man nicht gleich aufjauen. Man geht halt als Physiologe ran und da ist Bewusstsein nicht, wir denken, eine Sache, sondern das ist ein abstrakt vorgestellter Zustand, ein Geschehen, ein Prozess. Und so sieht er das halt. Auch dieses ohne nicht ist erstmal auch nicht verkehrt. Er sagt ja nicht umgekehrt. Aus Zucker und Glucose und Sauerstoff kommt Bewusstsein raus. Nein, spricht von der Voraussetzung. Der Physiologe, dann studierte das Geschehen im Gehirn und sagte dazu, das ist eine Sorte von Reizverarbeitung mit hohem Aufwand. Das kann er messen im Vergleich zu Tätigkeiten, die wir im Schlaf beherrschen, sind Tätigkeiten, die wir mit Bewusstsein treiben, mit ein bisschen mehr Umsatz verbunden dort oben. Und wenn er das messen kann, dann wird es wohl auch so sein. Jetzt geht's weiter in dem Zitat. Unbeantwortet ist bisher die Frage, wofür all dieser teure Aufwand betrieben wird. Hierzu müssen wir uns vergegenwärtigen, wann und wozu überhaupt Bewusstsein benötigt wird. Die Antwort geben Kognitionspsychologen. Bewusstsein ist nötig, wenn das Gehirn mit Sachverhalten konfrontiert wird, die erstens hinreichend neu sind, sodass das Gehirn hierfür nicht bereits eine Antwort parat hat. Zweitens, hinreichend komplex sind, sodass das Gehirn sie nicht unbewusst bewältigen kann. Und drittens, hinreichend wichtig sind, sodass sie nicht gleich weggefiltert werden und erst gar nicht ins Bewusstsein dringen. Schritt für Schritt. Wozu der Aufwand? Fragt er, und das ist eine sehr seltsame Frage. Er kommt ja selbst von dem Argument her, von seiner Erklärung, den Aufwand braucht für unser Bewusstsein. Der Aufwand, ist die allerelementarste makrophysikalische Bestimmung der Körperlichkeit dessen, was in uns beim Fühlen, Denken, Begreifen, Wollen auch noch los ist. Wir betätigen uns geistig und damit wir das können, braucht es den Aufwand an blödem Zucker und Sauerstoff. Das ist die Voraussetzung, die nötig ist, die wir beim Denken verbrennen müssen, aus. Voraussetzung nichts weiter. Die Frage, was soll denn dieser Aufwand, dreht das Verhältnis andersrum. Der Aufwand ist nicht Mittel für das, was wir da tun, denken eben, sondern er wirft für den Aufwand die Frage nach einem ganz eigenen Grund, nach einer ganz eigenen Zweckmäßigkeit auf, dem er unterliegen soll und gehorcht. Er sagt, Energie brauchst du für das Bewusstsein, reißt aber dann das Verhältnis auseinander und wirft die Frage auf, wofür brauchst du denn eigentlich diese Energie, wo die so teuer ist? Will also auf eine eigene Funktionalität des Energieverbrauchs raus, der im Gehirn beim Denken stattfindet. Dann fragt er dann, wozu überhaupt Bewusstsein benötigt wird. Und man merkt schon, worauf das geht. Er will ja nicht hören, wann, ab morgens, wenn ich wach bin. Und wozu denken? Naja, das Denken wird schon nicht ohne Denken gehen. Denken überhaupt ist ein Problem und damit peilt er die Frage nach Grund, Sinn und Zweck getrennt von dem an, worüber er redet. Er will gar nicht wissen, was die Leistungen sind und wozu wir sie deswegen auch haben und gebrauchen, wenn man denkt, sondern fragt, wozu brauchst du denn Scheißbewusstsein überhaupt? Der will die Existenz dessen, worüber er redet, herleiten, aus ihrem nützlichen Dasein für was anderes, fragt nach der Funktion von Bewusstsein, wozu das gut ist und für wen, und es ist, auf das kommt es mir wesentlich hier an, ein extrem saftender Perspektivwechsel. Er kommt als Wissenschaftler daher, von der Frage, wie das Gehirn funktioniert, wenn Bewusstsein stattfindet, kümmert sich aber gar nicht um das, was da als Bewusstsein zugange ist, sondern lässt das Bewusstsein ohne das aufgehen in eine Funktion, in einen eigenen Daseinszweck und den sagt er uns, fürs Gehirn zu funktionieren. Das verbindet er dann mit dem Rückgriff auf das funktionalistische Denken der Kognitionspsychologen. Wieder, wie schon bei beim Begriff der Intelligenz, hier bei Kognition, er lernt von rein in die Psychologie und da geht es entsprechend zu. Fertig werden mit neuen, komplexen, wichtigen Sachverhalten. Ja, neue, komplexe, wichtige Sachverhalte, was ist denn das? Das sind nicht besonders erhebende, nicht besonders gute, aber eben schon Urteile, die ziemlich viel Bewusstsein und auch Willen unterstellen. Er abstrahiert, oder diese Kognitionspsychologin, Psychologen, das ist mir jetzt egal, er abstrahiert von dem Inhalt des Gedachten und konfrontiert, wen oder was, das Gehirn damit. Das bringt dann alle möglichen angelernten Mechanismen und Automatismen zum Einsatz und schaltet eben dann, wenn es mit Unbewusst nicht weiterkommt, gewissermaßen das Bewusstsein als Turbo dazu. Und was das für eine Ungeheuerlichkeit ist, das Geistige als Funktion fürs Gehirn zu bestimmen, Das nennt man dann gleich einen Fortgang. Bewusstsein und das Unbewusste. Zwei unterschiedliche funktionale Systeme. Das bedeutet, dass das unbewusste System bestimmte Dinge wie Lernen und Erinnern, Wahrnehmung, Gefühle und Handlungssteuerung in anderer Weise tut als das Bewusstseinssystem. Ja, das ist logisch, ne? Wenn ich am Bewusstsein nur festhalte, dass es eine Funktion für ist, fürs Gehirn, dann schmeiße ich weg, was es ist. Dann ignoriere ich alles, was beim bewussten Tun Sache ist und löse es auf in die Bestimmungslosigkeit, es funktioniert. Und wenn ich das tue, dann kann ich mit demselben Funktionsgedanken, dann kann ich den umdrehen und etwas gleichermaßen Bestimmungsloses auch ins Leben rufen. Und das hat dann die sehr nette Bestimmung, unbestimmbar, bewusst, gar nicht fassbar zu sein, halt unbewusst. Und von dem lässt sich dann auch nicht sagen, dass es dasselbe tut wie das Bewusstsein, halt nur un. Und wenn ich schon eine unfassbare Hinterwelt des Bewusstseins konstruiere, in der dasselbe stattfindet wie beim Bewusstsein, wenn dort dasselbe stattfindet, wenn wir wichtig und unwichtig neu gegenüber schon bekannt unterscheiden, dann ist die folgende Voraussetzung, die er im Zitat macht, auch nur logisch. Dies setzt ein un- bzw. vorbewusst arbeitendes System voraus, welches alles, was unser Gehirn wahrnimmt, nach den Kriterien wichtig versus unwichtig, sowie bekannt versus unbekannt klassifiziert. Dies geschieht durch einen sehr schnellen Zugriff auf die verschiedenen Gedächtnisarten. Ich will an den Freud erinnern, den ich ja nicht planlos eingeführt habe, um ihn schnell wieder auszuführen. Der war so ehrlich und hat gesagt, wir wissen nichts. Machen eine Annahme und spekulieren drauf los. Da drinnen funktioniert ein Apparat und dann handeln wir uns mit der Spekulation weiter. Der Mann der Naturwissenschaft, der hier argumentiert, der sagt, stimmt ungefähr genauso. Alles, was da drin ist, ist drin, damit der Apparat funktioniert. Diese Verdoppelung zwischen unbewusst und bewusst, ne? Soll man besser nicht fragen, wozu brauchst du das Unbewusste, wenn es dasselbe wie das Bewusstsein nur anders macht? Denn das sind die Fragen, mit denen er im Vorgang seinen Fehler begründet. Bewusstsein ist ein besonderer Zustand von Informationsverarbeitung. Je automatisierter eine Funktion abläuft, desto schneller, verlässlicher, effektiver und billiger für das Gehirn. Bewusstsein ist für das Gehirn ein Zustand, der tunlichst zu vermeiden und nur im Notfall einzusetzen ist. Der Geist ist ein Wunder. Der hat nicht nur seine eigene Rationalität, die uns nicht bekannt ist, sondern verfolgt dabei auch eine eigene Ökonomie. Was wir mit Bewusstsein tun, wenn wir lesen, denken, arbeiten gehen, Radfahren oder schwimmen, das ist nach dieser Sicht der Dinge ein Instrument, ein Werkzeug des Gehirns zur möglichst effizienten, zuckerspannenden auch noch Aufgabe, um die sich im Gehirn alles dreht. Reizverarbeitung, Informationsverarbeitung. Reizverarbeitung, dazu würde ich an der Stelle was sagen, weil es ja auch ein Begriff ist, der jenseits davon des Öfteren vorkommt. Ich nehme ein Pferd wahr. Ich sehe es, also Licht in einer bestimmten Wellenlänge trifft im Sehorgan auf irgendwas, Und der Physiologe kann nicht nur erklären, sagt nicht nur das weiß er, aber er erklärt einem auch, wie die vonstatten gehen. In was dieser Reiz transformiert wird, wie er weitergeschaltet wird, wohin es dann geht und so weiter. Das ist die rationelle Arbeit des Physiologen. Reizverarbeitung ist sein Gegenstand. Wenn ich aber sage, ich sehe ein Pferd, dann hat mein Bewusstsein schon längst was Eigenes mit den Sinneseindrücken gemacht. Das Sammelsurium des Dorada Einzelheiten, die da als Reiz ins Auge fallen, habe ich mir dann zum Beispiel schon in der Form der Allgemeinheit geistig angeeignet. Das, was die Sinne reizt, subsumiert unter ein mir bekanntes Vorstellungsbild. Das trage ich im Kopf rum, ich schöpfe aus dem Fundus meiner Vorstellung und aneigne mir so diese Sinnesreize in einer Form der Allgemeinheit. Und die Bestimmtheit dieses Tuns, dessen, was da beim Wahrnehmen stattfindet, jeder macht es auch in uns, die wird negiert, wenn man Reizverarbeitungen zu ihr sagt. Weil da, wenn dieser Begriff die Sache treffen soll, jedes bestimmte Wiederverarbeitung und jedes Wozu gar nicht mehr gedacht wird, sondern im Gegenteil in die Prozesse, in die Vorgänge physikalischer oder chemischer Art aufgelöst werden. Zurück zum vorherigen Zitat. Die falsche Frage, wofür der Aufwand nötig ist, der da im Gehirn ums Bewusstsein getrieben wird, reduziert das Bewusstsein auf eine Funktion nach der Logik, in der die Naturwissenschaftler, also der Hirnforscher, das Gehirn studiert. Eine Logik, nach der für ihn das Organ als Organ funktioniert. Also kommt raus, es ist teurer Aufwand an Zucker und sonst was. Es ist nicht mehr als Reizverarbeitung. Was Bewusstsein als Sache für sich ist, als eigenständiges Ding, selbstständiges Objekt wird negiert und im Wege dieser Negation des eigenen Ausgangspunkts kommt ein neues Subjekt zustande, das Gehirn. Und das Bewusstsein hat seine ganze Bestimmung, Aufwand für dessen Funktion zu sein. Das Gehirn als Automat, das wäre so die Generalerklärung unseres Verhaltens. Und wie jede deterministische Erklärung hat es den Widerspruch, den Ausgangspunkt zu leugnen, wegzuschmeißen, von dem sie herkommt. Dieselbe Logik von einem anderen Hirnforscher dieser Provenienz, der Rückgriff auf eine andere Abteilung der Psychologie, die Sinne und die Wahrnehmung betreffend. Wahrnehmung ist in der Psychologie nicht ein Bewusstseinsakt. Die kennen das nicht, oder sie fassen Wahrnehmung gar nicht als unser Tun, Sinneseindrücke zu allgemeinen Vorstellungsinhalten zu assoziieren. Ein Objekt, das wir sehen, in seiner Allgemeinheit zu identifizieren, das ist für sie unbekannt. Sie haben an dieser Stelle, wo es um die Sinne geht, schon wieder einen Funktionsgedanken parat. Und das ist der, die Außenwelt ins Innere zu bringen. Und da fragen Sie, wie mag das gehen? Die Frage ist nur, wenn ich im Gegenstand denke, dann habe ich ihn schon drin, als Gedachten. Aber es, für sie gibt es einen unendlichen Stoff des Problematisierens her, warum wir Farben sehen und nicht Wellen denken. Warum wir, also ein ganz großes Rätsel ist dieser berühmte Stock, den ich ins Wasser tauche und ich sehe ihn als gebrochen. Dann ziehe ich ihn wieder raus und er ist ganz und ich bin verblüfft. Irgendwann, wenn man in der Schule war, weiß man, im Physikbuch unter Lichtbrechung oder sonst was, Gesetze der Lichtbrechung, weiß man, hat man sich erklärt, warum man sieht, was man da so sieht. Psychologen haben ein ganz anderes Problem mit solchen Phänomenen. Die halten fest, das Subjekt in seinen Erfahrungen, in seinen Wahrnehmungen, nimmt nicht wahr, was das Objekt ist. Und das ist ein Unding, also das ist ein Hammer in seinem Forschungsproblem, denn wieso sollen ausgerechnet subjektive Erfahrungen mit dem Begriff der Sache, die man weiß, den man sich ja dann macht, übers Denken, wieso sollen die zusammenfallen? Egal, für Psychologen steht fest, das Subjekt ist etwas, was beim Wahrnehmen die Objektivität verfälscht. Und in diese Problemwelt, die ich jetzt gerade nur nötig skizziert habe, damit man weiß, wovon die Rede ist, steigt dieser Hirnforscher ein. Unsere Sinnesorgane sind zwar hervorragend angepasst, um aus wenigen Daten sehr schnell die verhaltensrelevanten Bedingungen zu erfassen, aber sie legen dabei keinen Wert auf Vollständigkeit und Objektivität. Ja, das Lob der Anpassung will ich Ihnen schenken, das wird ja schon so sein. Wir kommen ja prächtig in unseren Sinnen zurecht. Das Lob des Erfassungsverhaltensrelevanter Bedingungen ist allerdings ein bisschen zu viel des Guten. Tasten, Schmecken, Riechen, so für sich und von dem Zeug redet der Herr, vermögen das einfach nicht. Das mag bei Schmecken so sein, bei uns ist es erregend anders. Zu erfassen, was für unser Verhalten, also lassen wir dieses Wort mal gelten, was für uns, für unser Bild, für unser Interesse wichtig ist. Da brauchen wir etwas mehr als den Sinnesapparat. Sie, so geht das Zitat weiter, bilden nicht getreu ab. Das ist das, was ich vorhin aus der psychologischen Abteilung erwähnt habe, das wäre so der Mangel. Sondern rekonstruieren und bedienen sich dabei des im Gehirn gespeicherten Vorwissens. Aufmerksam machen will ich, dass hier nicht von dem Sinnesapparat in dem Sinne die Rede ist. Hier gibt es ein neues eigenes Subjekt, das heißt Sinnessystem, und das bedient sich im Gehirn. Nicht wir machen was mit unserem Geist aus den Sinneseindrücken, sondern die machen das Irdige, was sie wollen, im Geist vorbei. Speichern und Vorwissen, na gut, lassen wir das als Bild gelten, ist mir egal. Möchte man gerne, aber geht nicht, weil die Quellen des Wissens, aus denen die Sinne da schöpfen sollen, einfach nicht Wissen sind. Hat mit Wissen nichts zu tun, wovon im Vorgehen die Rede ist. Dieses, das Vorwissen, speichert sich aus zwei Quellen. Zum einen ist es das im Laufe der Evolution erworbene Wissen, das vom Genom verwaltet wird und sich in Architektur und Arbeitsweise vom Gehirn ausdrückt, muss man heißen. Zum anderen ist es das zu Lebzeiten durch Erfahrung erworbene Wissen. Gehirne nutzen dieses Vorwissen, um Sinnessignale zu interpretieren und in größere Zusammenhänge einzuordnen.
Unsere als objektiv empfundenen Wahrnehmungen sind das Ergebnis solcher konstruktiver Vorgänge. Diese wissensbasierten Rekonstruktionen können dazu beitragen, die Unvollkommenheit der Sinnesysteme teilweise zu kompensieren. Vorwissen kann genutzt werden, um Lücken aufzufüllen, und logisches Schließen kann helfen, Ungereimtheiten aufzudecken. Das Genom also plus die Erfahrung, die liefern alles zur verhaltensrelevanten Anpassung nötige Wissen, logische Schließen inklusive. Also interessant. Das ist was anderes. Evolution hier, ne? Spricht er hier an. Das ist was anderes als die eingangs vorgestellte rationelle Befassung mit der menschlichen Standesgeschichte. Also wo ist die Zäsur, wo der ich weiß nicht, Schimpansenaffe plötzlich zum Homo sowieso mutiert ist? Was trägt der Homo sowieso im Unterschied zum Primaten vorher an seinem Gehirn? Und wenn das untersucht wird und dazu gesagt wird, ja, da kommen wir her und das ist unsere geschichtliche Entwicklung und so, dann ist das rationelle Wissenschaft. Evolution hier, die kam ja auch mal eindeutig als polemisch gegen theologische Schöpferideologien auf die Welt. Wenn der hier Evolution sagt, dann ist das, was unter dem Titel gedacht wird, schon wieder für eine Theologie instrumentalisiert. Eine erfolgreiche Verhaltenssteuerung heißt hier das Stichwort dieser Theologie. Nicht wir machen das, sondern der Erbmasse plus ein bisschen Erziehung regelt es und die packt sich so sehr autonom im Gehirn aus. Die heiße Frage, wie viel Prozent das sein mögen, bewegt auch diese Wissenschaft und in die sollte man sich nicht einmischen. Es ist ja auch scheißegal, weil uns die restlichen Prozente, die wir dann haben, egal wie viel die sind, die langen für uns vollkommen aus. Ich befasse mich nicht damit, wie viel Erbmasse in mir steckt. Das ist mir scheißegal, wenn es 99% sind, das letzte Prozent langt lässig aus. Falsche Behauptungen zu widerlegen, die mein Genom betreffen zum Beispiel. Bislang hat man es zu tun mit verkehrten Urteilen über das Objekt dieser Forschung, über das Gehirn. Diese Hirnforscher belassen es allerdings dabei nicht, sondern setzen ihre Urteile auch noch ins Verhältnis zu dem, was ich zu Beginn apostrophiert habe, als unseren alltäglichen Erfahrungsgehalt. Also zu dem, was eigentlich ein vorwissenschaftliches Urteil über den Gegenstand ist. Und dafür steht das nächste Zitat. Wie kommen wir zu der unerschütterlichen Überzeugung, dass unser Ich freie Entscheidungen treffen und über Prozesse in unserem Gehirn verfügen kann? Das ist interessant. Das sind extrem disparate Sachen, über die der Mensch hier spricht. Eine Überzeugung, eine freie Entscheidung und Verfügung über Hirnprozesse. Nehmen wir mal die Sache mit der freien Entscheidung und den Hirnprozessen. Da kann man ja sagen, das ist ein sachliches Verhältnis. Wenn ich mich dazu entscheide, meine Brille abzusetzen, dann kommt ein Kommando ans Gehirn und der Körper führt den Befehl aus. Das wird schon so sein. Man kann einfach nichts tun, ohne dass der Körper sich dann entsprechend bewegt. Das ist trivial. Und zu dem Entschluss, die Brille runterzutun, frei zu sagen, ist ein Blödsinn. War ja nicht unfrei, war ja mein Entschluss. Jetzt kommt aber das Spannende. Es spricht von einer unerschütterlichen Überzeugung,
die man über dieses sachliche Verhältnis hätte. Da geht es also weg von diesem trivialen sachlichen Verhältnis und will auf eine Stellung hin, die man zu ihm hätte. Und da sagt er, da ist Skepsis angebracht. Vorsicht, Vorsicht. Was wir meinen, na, das wäre frei gewesen, da ist jede Menge Vorsicht angebracht. Und das sind Übergänge in dieser Abteilung der Hirnforschung, die von diesem Quid pro quo leben. Das sind sehr oft so erkenntnistheoretische Vergeheimnissungen von trivialem Zeug. Denn die Frage, was bringt uns eigentlich zu dieser unerschütterlichen Überzeugung, ne? Unerschütterlichen Überzeugung? Wir werden frei. Die zielt ja auf nichts Sachliches. Der will ja nicht den Übergang machen und über Freiheit erzählen. Da hätte er was zu tun, da könnte er mal loslegen und die Menschheit darüber aufklären, wer da alles mitmischt in Sachen Freiheit. Von welchen politischen und anderen Mächten und Kräften man kommandiert und regiert wird. Das wäre so ein Thema. Und er will ja auch nicht mit seiner Frage raus auf die Frage, hey, Menschen, ihr seid so begeistert von eurem freien Willen, macht ihr euch da nicht ein bisschen was vor? Auch das will er nicht. Und dafür steht das nächste Zitat. Er will nicht auf Kritik von Einbildungen in Bezug auf diese Freiheit hinaus. Das Ich ist nicht der große Steuermann, für den es sich hält. Zu häufig erfahren wir, dass unsere Wünsche, Gedanken und Pläne in Richtungen gehen, die wir nicht beabsichtigen, dass wir Dinge tun, die wir nicht beziehungsweise so nicht gewollt haben und dass uns Gefühle überwältigen. Ja, das Ich ist nicht der Steuermann. Ja, wer meint er denn? Meint er die Angeber, die man so durch die Welt laufen kennt, die in die Arbeit rennen, rumkommandiert und rumgeschubst werden und dann lässig von sich sagen, sie haben alles im Griff? Das wäre ja mal was. Nein, die meint er nicht, er zitiert Erfahrungen. Man kennt es, man will da was und dann geht es nicht auf. Ja, was will er jetzt erzählen? Will er auf die Schranken hinweisen, die es da für manche willentliche Regungen gibt? Auf fehlende Mittel vielleicht? Will er sagen, Mensch, wenn du was Verkehrtes gewollt hast, ist ja auch nicht schön, wenn es nicht aufgeht. Nein, der spielt auf so Erfahrungsgeschichten an, also die waren mir zu blöd zu zitieren. Da geht einer, will Butter beim Tengelmann kaufen, dann vergisst der Tengelmann die Butter und kommt mit Bananen und Orangen nach Hause. Dann will einer einen anderen etwas überzeugen, wovon er selber unglaublich fest überzeugt ist. Und es klappt nicht. Der andere hört einfach nicht drauf. Dann gibt es so unglaubliche Phänomene, dass eine Frau im Wühltisch am Kaufhaus und da liegen 50 Paar gleiche Socken rum und sie schnappt sich eins und meint, es wäre jetzt ein besonderes Paar. So ein Zeug spielt er an aus der Welt des Vergessens, des irgendwie blöden Meinens. Oder aber auch der Welt, dass man mal zur Kenntnis nehmen könnte, ja, das Überzeugen ist manchmal sehr schwer, einem die Gründe zu vermitteln, weswegen man die eigene Einsicht teilen sollte. Nein, auf sowas kommt er nicht, der greift in die Welt solcher blöden Beispiele hinein, um eine Botschaft loszuwerden. Das Ich, was immer so meint, so souverän, seine Socken auszusuchen und Butter zu kaufen, das wird regiert. Und zwar von der Macht, die hier oben drin sitzt. Er will nicht sagen, dieses Ich gäbe es nicht. Er weiß ja, dass wir es haben. Aber er setzt den Gedanken ins Werk, dieses Ich, was wir so kennen, ist eine Autosuggestion. Das ist ein Produkt des Gehirns. Und dieser schöne Gedanke, den macht er wieder lebendig, indem er sagt, dieses Ich hat lauter gute Funktionen. Derselbe Fehler von oben, wo es ums Bewusstsein geht, oder ging, wird hier aufs ganze Subjekt mit allem, was es tut, denkt und will, ausgepackt. Die Hardware hier oben produziert ihr eigenes Betriebssystem und die Software gleich dazu. Das ist das, was wir aus der Praxis unseres Ichs kennen, unserer Betätigung. Und dann behauptet er, das Ich gibt es, weil es Funktionen hat und die zählt er auf. Die Funktion des Ich. Zuschreibungs-Ich. Das Gehirn entwickelt eine vom Bewusstsein begleitete Instanz, über die es zu einer kortikalen Erlebniseinheit wird und damit kommt es zur Ausbildung von Identität. Offenbar ist es von großem Vorteil, in die vom Gehirn konstruierte Wirklichkeit eine Instanz hineinzusetzen, die von sich meint, die unterschiedlichen Wahrnehmungen, Gedanken, Vorstellungen, Erinnerungen und Gefühle seien ihre Zustände. Das ist der Vorteil Nummer eins. Das mag ja Verrückte geben, die sich einbilden, sie wären gar nicht sie, weil wir anders, Napoleon, Jesus oder sonst wer. Vielleicht gibt es auch die Verrücktheit, dass einer sich einbildet, seine Vorstellungen wären nicht seine, sondern die von wem anders. Nicht so zu spinnen, ist sicherlich ein Vorteil. Und die Leute, die das tun, sind zu bedauern. Deshalb auch die Warnung. Sich so, wie er das hier denkt, selber als eine Instanz zu denken, die vom eigenen Gehirn in die Welt gesetzt wird, damit sie sich auch sicher sein kann, dass sie alles, was sie denkt, fühlt, tut und lässt, wirklich auch selber denkt, fühlt, tut und lässt. Sich selber so zu denken, praktisch als eine praktizierte Vermeidungsstrategie gegen das eigene Verrücktwerden. Diese Konstruktion ist ziemlich nah an der Verrücktheit, die sie vermeiden will. Kommt der Vorteil Nummer zwei, das Handlungs-Ich. Ja, das muss es geben, weil nur so scheint es möglich, den Willen auf eine Handlungsabsicht zu fokussieren. Auch dieser Vorteil, der scheint seinen Ausgangspunkt irgendwo in der Psychiatrie zu haben. Das Subjekt handelt nicht, weil es einen Zweck gefasst hat, sondern dem Vernehmen nach, hat so eine Handlung, so etwas wie einen Handlungswillen ohne Inhalt. Und der tut sich schwer, auf seine eigene Absicht zu konzentrieren, und da braucht es ein Handlungslicht, damit gehandelt werden kann. Und so geht es dahin mit dem funktionalistischen Denken. Kommt die Sprache zum Thema. Jetzt wieder nicht. Könnte man ja machen. Ne? Was ist die Sprache? Ne? Wozu taugt sie? Was liegt an ihr, dass wir Gedanken haben können? Dass wir jemandem was erzählen können, jemanden überzeugen können von was. Was liegt an ihr, wäre da der Begriff? Nein. Er redet wieder Funktion abstrakt und kommt zum Interpretations- und Legitimations-Ich. Das bewusste sprachliche Ich. Wir hören, Sprache dient nicht in erster Linie dem Austausch von Wissen und dem Vermitteln von Einsichten, sondern der Legitimation des überwiegend unbewusst gesteuerten Verhaltens vor uns selber und vor anderen. Das sind vielleicht Begriffsbestimmungen über Sprache. Er kennt drei Funktionen, lehnt zwei davon ab, obwohl er mittlerweile 550 Seiten nichts anderes gemacht hat, als seine sprachlich verfassten Einsichten hinzutun, die zu vermitteln und mit denen argumentieren will. Jemand von seinem Zeug, von seiner Sicht der Dinge überzeugen will. Nichts anderes macht er. Und er hat mit Sicherheit nicht geschrieben, um sein unbewusstes Verhalten vor sich und anderen zu legitimieren. Es gibt lauter Gründe, weswegen man ihm nachfolgen soll. Weswegen man sein Zeug glauben soll. Und was das für ein Hammer ist, wenn so funktionalistisch gedacht wird.
Ich mach das mal
an dem, was ich eingangs erwähnt habe, an dem Streitgespräch vielleicht vorstellen. Da war dieser Roth zum Spiel geladen mit diesem Gottestheoretiker, mit einem Moraltheologen. Und dann redet er halt so sein Zeug daher und das Thema heißt, das Gehirn trickst es nicht aus. Kommt der andere. Sehen Sie, bei Ihnen trickst das Gehirn das Ich aus. Sie sehen den Menschen immer nur von ganz unten, vom kleinsten physikalischen Prozess aus. Da kündigt sich ein Einwand an, aber man möchte den Herrn Moraltheologen fragen, worin der besteht. Der hat denn der Hirnforscher, den wir bisher diskutiert haben, mit irgendeinem seiner Argumente irgendwas Richtiges erwischt, wenn er den Geist in Physik auflöst? Ist denn das richtig, so zu denken wie der? Na, der andere, der Moraltheologe, sagt, sie denken den Menschen immer nur von ganz unten. Aber sie müssen auch von oben beginnen. Von seiner Bestimmung und seinem spezifischen Wesen her denken. Es ist die Aufgabe des Menschen, rationale Gründe zu erkennen, abzulegen und danach sein Handeln auszurichten. Aus religiöser Sicht ist der freie Wille ohnehin Voraussetzung menschlicher Existenz. Und so weiter und so weiter. Da merkt man, wie kongenial der Dialog hier stattfindet. Der eine behauptet übers Ich, das gibt es, weil ich kann jetzt die Funktionen aufzählen. Und negiert über dieses funktionelle Denken alles, was dieses Ich an Spezifität aufweist. Der schmeißt Bewusstsein, Geist, Willen einfach raus und sagt, das sind alles Prozesse für das Funktionieren vom Gehirn. Der andere kommt her und sagt, hey, das ist schon, du siehst das eben so mit deinen Funktionen. Ich hätte aber da auch noch eine Funktion fürs Ich. Ich denke von oben her und da hat das Ich die Funktion, sich seines höheren Schöpfers zu vergewissern. Es hat die Funktion, rational zu denken und zu entscheiden, um zu Gott zurückzufinden. Auch der schmeißt alles, und das will ich einfach mal fixieren als Besonderheit dieses Fehlers, auch der schmeißt in seinem Konter gegen den Hirnforscher alles raus, was über das Ich überhaupt rationell zu reden ist. Interessiert ihn nicht. Was Bewusstsein ist oder so, scheißegal. Das Ding muss es geben, weil es ist gut für Gott. Und jetzt ist ungefähr logisch dasselbe, wie der Schmarrn in der Hirnforscher erzählt, das Ding muss es geben, weil es funktioniert fürs Gehirn. Ich will, sag's jetzt ein drittes Mal, nur damit es ja wirklich deutlich wird. Der Hammer dieses funktionellen Denkens ist die Negation des Gegenstands dabei. Jetzt kommt noch eine ganz wichtige Eigentümlichkeit. Zu den Eigentümlichkeiten dieses Ich gehört es, dass es die Existenz seines Produzenten des Gehirns hartnäckig leugnet. Die Wirklichkeit und die nächsten Konstruktionen, welches das Gehirn in die Lage versetzen, komplexe Informationen zu verarbeiten. Ich lasse das mit den Informationen mal hier raus, vielleicht ganz zum Schluss noch ein Wort dazu. Ja, das Ich verleugnet seinen Produzenten. Das muss er dann schon irgendwie mal sagen. Der Satz, ich bin determiniert, also jetzt nehme ich den mal als ernsthaft gesagtes Urteil über mich. Das Urteil über mich, ich bin determiniert, ich bin willenloses Anhängsel meines limbischen Systems. Der Satz hat ja so seine Tücken. Ein Bewusstsein von sich selbst, dass man von Unbewussten bestimmt wird. Einsicht in Vorgänge, die dadurch bestimmt sind, dass man sie genau nicht einsehen kann. Sich jeder Einsicht entziehen. Das sind Widersprüche der härteren Art, Dinge der Unmöglichkeit. Man kann den Begriff der Determination zwar denken, dann geht es so verkehrt zu, wie vorhin versucht zu erläutern oder darzustellen.
Aber der Begriff selbst kann unmöglich determiniert sein. Die Forschung, die dieser Mensch, der einem tatsächlich den Gedanken zumutet, wir wären willenlose Produkte unserer eigenen Gehirne und würden gleichsam als deren Zombies herumlaufen. Die Forschung, die er selber treibt, ist ein einziger Widerspruch zu seinen Behauptungen. Dass er für seine hochkomplizierten Experimente und Untersuchungsmethoden, für die Schlussfolgerungen, die er aus ihnen zieht, dass er nichts könne, sondern unbewusst von seinem Verhalten gesteuert würde, dabei von dem Gehirn geleitet, was so seine stammesgeschichtliche Entwicklung hinter sich hat, im Erbgut und ein bisschen Erziehung dazu gemischt. Ja, solche Behauptungen über sich würde er natürlich nicht gelten lassen. Dass er selber von dem Objekt bestimmt wäre, über das er seine Theorien macht, das würde er schon zurückweisen. Aber eine Naturwissenschaft, die ihre Forschungsergebnisse für Fragestellungen instrumentalisiert, die aus der Psychologie herrühren und ihren Tenor darin haben zu suchen, wer oder was in uns unser Verhalten steuert. Eine Naturwissenschaft, die sich für sowas hergibt, kommt eben um diesen Widerspruch nicht rum. Nach allem, was man jetzt schon weiß, oder beziehungsweise nach allen Fehlern, die man hoffentlich verdaut hat oder begriffen hat, Ich und Bewusstsein sind bloßer Schein. Das Gehirn ist ein großer Automat, der steuert und hat dabei noch so etwas Lustiges wie ein Energiesparprogramm im Auge. Macht er sehr konsequent weiter. Wir Menschen und wohl auch die meisten Tiere besitzen im Gehirn eine Fähigkeit, die uns fundamental von allen bisherigen Maschinen unterscheidet. Nämlich diejenige zur Selbstbewertung der eigenen Handlungen und zu der sich daraus ergebenden, erfahrungsgeleiteten Selbststeuerung, zur Autonomie. Der Arbeit dieses überlebenssichernden Systems würde eine wirkliche Willensfreiheit fundamental widersprechen. Wenn immer es um die Frage geht, was wir als nächstes tun, beziehungsweise wie wir uns in einer bestimmten Situation verhalten sollen, greift das limbische System auf seine Erfahrungen zurück, die im Gedächtnis gespeichert sind. Diese treten bei Menschen als bewusste Argumente, Wünsche, Absichten, Gefühle und Handlungstendenzen auf und gehen als Ratschläge in das limbische System und verhaltenssteuernde System ein, wobei wir die Illusion haben, diese Zustände würden direkt unser Handeln steuern. So wird sichergestellt, dass wir erfahrungsgesteuert handeln. Dies nicht zu tun, wäre höchst irrational. Ein Mensch-Maschinen-Vergleich, also beziehungsweise ein Mensch-Tier auf der anderen Seite, auf der einen Seite und Maschine auf der anderen Seite, im Vergleich zwischen beiden Dingen, liegt offenbar auf der Hand bei einem Bioautomaten, als den er den Geist konstruiert hat. Eine Fähigkeit, sagt er, wäre da der Unterschied zwischen Maschine Mensch und anderen Maschinen, beziehungsweise deren Output. Und an den neuen Stichworten, die hier fallen, würde ich mich mal langhangeln. Die heißen erfahrungsgeleitete Selbststeuerung, erfahrungsgesteuertes Handeln und überlebenssicherndes System. Um mal mit dem letzten anzufangen, das kommt raus, wenn Naturwissenschaftler meinen, Ihre Erkenntnisse, das, was Sie an Forschungsresultaten über das Naturwesen Mensch herauskriegen, wären sowas wie ein prima Instrument, Fragestellungen aus der Nachbardisziplin Psychologie zu lösen. Dann ist Leben, die Abstraktion Leben, der ganze Begriff, den diese Leute vom Tun und Lassen der Menschen haben. Alles, was die Gattung so treibt, also wie sie sich zu sich selbst als Naturwesen verhält und als Naturwesen betätigt, all das wird ignoriert, geht auf in dem einzigen Telos, und das heißt Organismus, ist gleich sich selbst zu erhalten, mehr nicht. Wie diese Selbsterhaltung bei der Gattung Mensch vonstatten geht, das interessiert Sie nicht, da sagen Sie System einfach dazu, meinen, dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt und eben auch das Telos funktionell bezogen ist, zu überleben. Erfahren wir also die sensationelle Mitteilung, dass der Mensch ein Stück Natur ist. Aber eben, vom Hirnforscher erfahren wir mehr, er ist nur Natur. Neben dem logischen oder nach dem logischen Gebäude der Determinismuskonstruktion kommt jetzt die ideologische Botschaft dazu. Hallo Stäubchen heißt die, die ist auch nicht besonders. Du bist eingeordnet in und bleibst untergeordnet unter Notwendigkeiten, die du nicht hintergehen kannst, auch wenn du denkst, dir Zwecke setzt, Interessen verfolgst, was du dir einbildest an deinem Geist als dein eigenes geistiges Vermögen, das ist nichts anderes als eine gestern gelernte Überlebenstechnik, die du selbst gar nicht beherrschen musst, weil das dein limbisches System regelt. Das sind Auskünfte von einem Menschen, der, weil das Gegenteil wahr ist, überhaupt erst von sowas wie limbischem System reden kann. Mit dem Gegenteil wahr meine ich, gerade weil der Mensch nicht mit seinem Geist in Natur aufgeht, weil er die Gesetze, denen er unterworfen ist, zu erkennen vermag und sie für sich auszunutzen vermag, kommt er auch dazu, der Mensch mal so blöd dahergesprochen, sich so feine Gerätschaften hinzustellen wie am Kernspintomographen, den funktionellen. Und manch anderes Zeug, mit dem dann die Hirnforscher loslegen und ihr Objekt untersuchen können. Und der macht auch ausgiebig von Wissen und Technologie Gebrauch. Und als Summe seiner Forschungen erzählt er einem wirklich den Schmarrn, der Mensch wäre mit nichts anderes Zeit seines Lebens befasst, als sich als Organismus am Leben zu erhalten. Der widmet sich der ausdrücklichen Negation seines eigenen Ausgangspunkts, der Eigenständigkeit von Wille und Bewusstsein, weil er es für sein biologisches Lebensprinzip nicht brauchen kann. Und er sagt dazu, das Lebensprinzip heißt erfahrungsgesteuert handeln. Jetzt mache ich mal selber, leiste ich mir mal einen kleinen Perspektivwechsel zu diesem Spruch erfahrungsgesteuert handeln oder erfahrungsgeleitet selbst steuern, wie es heißt. Und frag mal einfach nach, was ist, wenn er damit was getroffen hätte. Wenn es vielleicht tatsächlich so ist, dass die moderne bürgerliche Menschheit ein wenig so vor sich hin macht wie ein riesiges Gewohnheitstier. dass in der Welt geltende Maßstäbe, die man so erfährt, verinnerlicht werden, sich in einem zur kompletten moralischen Weltanschauung verfestigen, dass man sehr früh lernt, was sich sittlich gehört und das womöglich dann auch wirklich sein Lebtag lang nicht mehr vergisst, dass das aber derart zur Gewohnheit wird, dass man, wie der Kognitionspsychologe einem das so sagt, dass man neue Sachverhalte, die man trifft, unter eine komplette Welt sich drunter subsumiert und Maßstäbe der Deutung, die man so hat und die gebraucht wie ein Automat. Dann liest man Zeitungen, hört, die machen ein neues Gesetz und man muss noch gar nicht viel darüber wissen, aber eins weiß man, wie man es zu halten hat. Sagt man ungerecht dazu. Da geht es in den besseren Elitekreisen der Republik, wenn Sabine Christiansen sich in ihrer Runde trifft, fällt das Stichwort Lohn und die geistige Elite der Nation, die versammelt ist, reagiert dann eben so. Skandal, wie hoch der ist. Naja, wenn es so ist, kann man ja fragen, was ist denn da eigentlich los? Und da muss man reell sagen, oder rationell sagen, dann wird eben so gedacht. Dann sind eben das die in den Köpfen der Menschheit fest verankerten Maßstäbe der geistigen Beurteilung. Dann sind das die einmal gelernten und immer wieder schön gebrauchten Techniken, geistigen Techniken, sich einen Reim zu machen auf den Stoff der Erfahrung. Nur wenn es so ist, dann kommt es eben schon schwer darauf an, wie der Reim ausschaut, welche Gedanken man sich macht über den Stoff der Erfahrung. Im Übrigen ist ja auch kein Geheimnis, bei uns funktioniert das so ähnlich. Man muss ja nicht jeden Tag früh von neuem anfangen mit dem Begriff des Kapitalismus oder Imperialismus. Den hat man mal erfasst und da packt man, subsumiert man, begreift neue Erscheinungen in der Welt nach den theoretischen Prinzipien, die dafür einschlägig sind, und begreift sie ebenso. Die Prinzipien muss man nicht jeden Tag neu erfinden oder Neues zusammensuchen. Aber genau diese Prüfung, wie geht es denn da gedanklich zu, wenn die Leute sich so ihren Reim auf ihre Erfahrungen machen? Die unterlässt der Mann und kürzt das Denken glatt raus. Erfahrungsgesteuertes Handeln meint er tatsächlich ernst. Ich, Subjekt, Wille, Geist, das ist maximal, wenn überhaupt, ein Vehikel des Zurechtkommens, des erfolgreichen Anpassens an alles, wozu man geistig gerade nicht auf Distanz geht. Naja, und wenn es denn so wäre und er hätte das Verhaltensprinzip tatsächlich am Menschen rausgefunden, dann wäre ja auch Kritik verlangt. Dann wäre die Menschheit, die sich so benimmt, auf den Widerspruch festzunageln, sich auf eine gesellschaftliche Welt, die ihr eigenes Werk ist, die sie nach ihren Zwecken und als Betätigungssphäre ihrer Interessen eingerichtet hat, glatt so zu beziehen, als wäre die vom Himmel gefallen, als wäre die Natur. Dann wäre diese Menschheit auch darauf hinzuweisen, dass diese feinen Zwecke und Interessen, die sie verfolgt, Werk staatlicher Gewalt sind, zum Beispiel. Und ihre ganzen lieben Gewohnheiten, mit dem Stoff der Erfahrung zurechtzukommen, in nichts anderes bestehen, als damit fertig zu werden. Und dann könnte man noch anschließen, Widersprüche dieser Art sollte diese Menschheit besser lassen, denn der Mehrheit bekommen die nicht. Das könnte man von einem Wissenschaftler schon auch Verlangende herausgefunden haben will, was hierzulande das verhaltenssteuernde Prinzip ist. Von diesem Wissenschaftler nicht. Der hält nicht den Irrsinn, den er hier zur Regel erklärt. Ich bin ihm ja gern gefolgt und habe gesagt, okay, du hast das Prinzip erkannt und ich nehme es mal als Maxime des Verstehens, wie die Menschheit sich benennt. Der hält nicht diesen gesellschaftlichen Irrsinn, den er dafür diagnostiziert, sondern überhaupt nur die Denkmöglichkeit, es könnte irgendwas anderes geben als den, als diese Art, durchs Leben zu wurschteln, das hält der für höchst irrational. Das ist das, was im Zitat steht. Der hält den Umgang mit Erfahrung fürs Höchste, das interessierte, berechnende Umgehen mit dem, was man nicht begriffen hat, das praktische Zurechtkommen mit allem, wozu man überhaupt nicht, aber auch nicht irgendwie auf Distanz geht und auf dem Grund schon gleich nicht. Das ist für den das Einzige, was der Mensch vermag. Und so konsequent, wer da ist, Konsequenz im Fehler, die kann man ihm bescheinigen. Jetzt kommt das letzte Zitat. Worum es letztlich geht, ist die Autonomie menschlichen Handelns, nicht Willensfreiheit. Autonomie ist die Fähigkeit unseres ganzen Wesens, innen geleitet, aus individueller Erfahrung heraus zu handeln, und zwar gleichgültig, ob bewusst oder unbewusst. Gerade dies würde durch eine Willensfreiheit, die sich außerhalb des limbischen Bewertungssystems und damit gegen die Erfahrung stellt, verhindert. Autonomie im starken Sinne ist mit Willensfreiheit unverträglich. Um nach dem Freud von ganz zu beginnen, auch nochmal auf den Skinner, der Thema war, zurückzukommen. Dass Verhaltenssteuerung innen geleitet ist, das ist die einzige Korrektur, die der Mann hier an so Denkern wie Skinner anbringen möchte. Das ist das einzige Moment, wo er die Psychologie, die Verhaltensforschung treibt, anreichern möchte. Und er muss eben da schon auch Konsequenzen der verkehrten Logik bescheinigen. Wer die freiwillige Unterwerfung und der selbstfabrizierte Zwangszusammenhänge, wer diesen Widerspruch als der naturgemäße Lebenstechnik und Überlebenstechnik einer Gattung feiert, wer darin die Autonomie des Subjekts bestimmt sieht, dem erscheint der Wille, der Freie, konsequent als widernatürlich. Ich bin fürs Erste fertig mit meiner Kritik an denen. Es gibt auch noch andere Kritik an der Hirnforschung. Die liegt zum Teil auf der oben schon angesprochenen Ebene vom Ich als Steuermann. Gibt es Einwände der Logik nach, ja, wie verhält sich das, was die da herausgefunden haben wollen, über das Verhältnis Geist und Gehirn? Wie verhält sich das so zu dem, was ich so empfinde als Bewusstsein meiner eigenen Freiheit? Das ist nicht gut als Einwand. Ein drittes, ein vorwissenschaftliches einzuführen und die Wissenschaft dermaßen abstrakt dann zu messen, ja, entspricht sie dem oder entspricht sie dem nicht? Wird die Wissenschaft dem gerecht, was ich so von mir meine? Und wenn sie dem nicht gerecht wird, ja, dann bleibe ich doch im Recht. Man soll auch besser nicht gegen das Konzept der Determination mit dem Hohelied der Freiheit losziehen. Die gilt ja philosophisch überhöht als das Wesentlichste, als Wahrheit im Begriff menschlichen Tuns, und da muss man sofort sagen, von wegen. Die ist dermaßen extrem zu allem menschlichen Tun. Die größten Knechtstätigkeiten gehen mit dem Bewusstsein der edelsten Freiheit ganz lässig einher. Und umgekehrt ist es auch so. Es ist auch nicht gut, wenn einer kommt, du bist determiniert, dem entgegenzuhalten, stimmt nicht, ich kann doch tun und machen, was ich will und lassen, was ich will. Erstens ist die Behauptung ein Quatsch, man kann nicht tun, was man will. Und zweitens ist die Hilfskrücke, ich kann auch lassen, was ich will, nicht besonders hilfreich. Man will ja gerade was. Man hat doch gerade was, man hat doch gerade seinen Grund, was zu tun. Da wird die Freiheit wohl nicht darin bestehen, dass man von diesem Grund auch wieder Abstand nehmen kann und lassen kann, was man gerade will. Es gibt auch eine wissenschaftliche Kritik, auf die die Hirnforscher mit ihrer These gestoßen sind. Und da wird ziemlich ungeheuerlich argumentiert. Ungeheuerlich insofern, als man das, was hier als Theorie sich vorträgt, als Argument gar nicht nimmt. Man befasst sich gar nicht mit dieser Theorie, mit ihrem Gehalt. Sondern man sagt, da kommt ja was raus. Wenn die recht haben, da kommt was raus. Leck mich am Arsch. Das schmeckt mir überhaupt nicht. Wo kommen wir da hin, wenn das gilt, was die sagen? Was ist das für ein menschenverachtendes Menschenbild, was da plötzlich Anzug hält? Techniken des Argumentierens, ja, die leugnen den Willen und unsere ganze Disziplin pflegt die Willensfreiheit. Was soll denn das? Also, zu diesen Techniken der Nichtkritik noch ein paar Worte. Es gibt eine Form der Zurückweisung, sehr oft von Wissenschaftskollegen der Psychologie oder auch von Hirnforschern, die diese Deutung, diese weltanschauliche Deutung nicht mitziehen. Die weisen die zurück mit Argumenten ungefähr derart. Das, was ihr da verzapft, das ist ja gar nicht gedeckt. Ihr nehmt den Mund viel zu voll. Eure Forschung gibt doch das noch gar nicht her, was ihr da behauptet. Ihr seid noch nicht so weit. Ihr behauptet zwar Determinismus, aber das Einzige, was er hinkriegt, ist eine Korrelation. Ja, ihr könnt feststellen, einer denkt und da oben tut sich was. Man merkt, dass solche Einwände gar nicht auf den unsachlichen Übergang dieser Hirnforscher gehen. Die wollen da nichts kritisieren an dem Übergang, den die machen, wenn sie ihr Wissen für psychologische Fragestellungen instrumentalisieren. Die halten im Gegenteil zum Schein an dem Forschungsvorhaben, als ob das was Feines wäre, fest und monieren, es wäre noch nicht ganz fertig eingelöst. Und was da manche von denen im Kopf haben dabei, wenn sie so argumentieren, habe ich nicht abgedruckt, das kann man prima vorlesen. Das ist aus der Zeitschrift Geist und Gehirn, 7.8.2005. Da äußern sich Psychologen über den Stand der Disziplin, wie es überhaupt in den Fortschritten ausschaut. Und da erfährt man nach dem, was ich jetzt eben kurz zusammengefasst hatte, naja, ihr habt ja bloß Korrelationen und so Zeug. Folgendes. Besonders nachteilige Auswirkungen auf das Verhältnis von Hirnforschung und Psychologie hat das populäre Missverständnis, die Neurowissenschaften könnten einen besser fundierten Zugang zum Verständnis psychischer Prozesse anbieten oder könnten gar den alten Traum erfüllen, unsichtbare psychische Konstrukte, etwa emotionale oder kognitive Prozesse oder Willensakte, sichtbar zu machen. Bereits jetzt ist zu erkennen, dass diese Fehleinschätzung der Psychologie großen Schaden zufügt, und zwar in der Konkurrenz um die beschränkten finanziellen Ressourcen und Fördermittel. Das ist wissenschaftliche Auseinandersetzung. In dem Text gibt es noch mehr so Späße. Also ich will mich jetzt, vielleicht will dann ja jemand vom Fach darüber diskutieren. Dieser Spruch, ihr könnt bloß Korrelationen sagen, statt Kausalitäten. Naja, das ist keine korrekte Wiedergabe oder keine Kritik des Fehlers, den die da machen. Die rationelle Abteilung macht mehr als Korrelationen. Wie gesagt, die erklärt dann das Funktionieren des Organs beim Denken, wenn sie was rauskriegt. Das ist was anderes, als es hängt miteinander zusammen und die Stärke des Zusammenhangs kann ich messen. Das ist in der Psychologie das Surrogat für Erklärung. Das sagen sie Korrelation. Und Kausalität ist es ungefähr ihr Begriff, wenn sie sagen, jetzt habe ich 100% Korrelation. Und solange die Physiker mir nicht sagen, welches physikalische Gesetz den Geist regiert, ja, solange bin ich als Psychologe im Recht, wenn ich mit meiner Tour, mit meinen Instrumenten nach den Gesetzmäßigkeiten unseres Geistes forsche. Und dann kommt zum Schluss die sehr offene Auskunft darüber, warum die Hirnforscher einen wissenschaftlichen Mangel hat, die klaute Psychologieforschungsgelder. Na gut, kommt der Nächste und fragt, was sagt Kant den Gehirnforschern? Ja, der Kant, ja, der hätte den vielleicht gesagt, vielleicht, weiß ich nicht. Aber das, was ihr so über erfahrungsgesteuertes Handeln und die Rolle des Gehirns, was ihr da so denkt, na, das ist, da würde ich zu sagen, das ist ein Postulat der praktischen Vernunft. Zudem habe ich Gott gesagt, ich habe aber auch gesagt, an sowas wie Gott muss man dann schon glauben. Das hätte der Kant in so einer frisch gewesen, wäre das den Hirnforschern gesagt. Ja, der kennt seinen Kant besser und fragt, wie will man die Welt des Sollens mit Einsichten aus der Welt des Seins aus den Angeln heben? Ja, die Welt des Sollens, ne? Moral, Sittlichkeit, Bindungspflichten ideeller Art als Überbau zu Recht und Gesetz. Ja, die gibt es ohne Zweifel, ist also auch was Seiendes, wenn man mal so geschwollen daherreden darf wie er. Einsicht in die Fehler dieser Welt zersetzt sie natürlich, was sonst. So hebt man sie aus den Angeln, erstmal für sich selbst und das langt ja schon. Er meint die erklärte Natur überhaupt. Wissen über die Dinge, das hätte die Moral nicht anzukratzen. Die hat einen dermaßen unbedingten Geltungsanspruch, dass sie durch Wissen und Einsicht in wirkliche Sachverhalte einfach nicht kaputt gemacht werden darf. Die Naturwissenschaftler machen Forschungen um den Menschen herum, um sein Denken, und egal, was die im Einzelnen rauskriegen, so ein Mensch, so ein Denker, der sagt sofort unerhört dazu, die Moral gerät ins Wanken. Also ein Bekenntnis zu Antiwissenschaft als Maxime des Verstandes, das ist hier schon mal das erste Argument, was den Menschen groß macht. Dann kommt der Nächste mit einer, ja, wie er sagt, reflektierten Gegenposition. Atome können, so die reflektierte Gegenposition, allein und gemeinsam nur sein und erkannt werden, wenn sie an Formen partizipieren, die ideelle Natur sind. Jetzt kommen diese Formen, das eine und viele, dasselbe und verschiedene. Was ist da los? Wogegen gehen diese reflektierte, ja, ist es schon, reflektierte Gegenposition. Dass bei den Hirnforschern dieser Idealismus, diese idealistische Konstruktion eines Bioautomaten, der unser Verhalten steuert, als Materialismus daherkommt, als entdeckter Naturzusammenhang, in dem sich das Geistige auflöst. Das mag er nicht, weil er über Natur anders zu denken gewohnt ist. Philosophisch bescheuert eben. Und für ihn sind die Bausteine der Materie Konstruktionen, die am Geist partizipieren. Und deswegen ist für ihn der Geist nicht aus der Materie rauszutreiben, wie die Hirnforscher das machen. Den nächsten, den Hermeneuten, lasse ich weg, weil der in dem letzten Zitat mit aufgehoben ist. Bei dem ist nur auffällig, der drückt sich so bescheuert aus, ohne strukturelle Kopplung zwischen Subjekt und Geist überhaupt gibt es keine spezifisch menschlichen Lebewesen. Naja, man merkt schon, worauf er raus will. Er lässt sich erstmal ein auf die Ebene spezifisch menschliche Lebewesen. Aha. Dann sagt er, ja, sowas, das subjektive Erleben, das kann man dem vielleicht schon austreiben. Aber das ist gebunden an Geist überhaupt. Und damit meint er halt die geistgetränkte Gesellschaft, die er in seiner Wissenschaft betraut. Kommt der Habermas als größter deutscher Philosoph, mit einer Berufung auf die Natur stiehlt man sich aus der moralischen Verantwortung. Das Christentum ist für das normative Selbstverständnis der Moderne nicht nur eine Vorläufergestalt. Der egalitäre Universalismus, aus dem die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenleben, von autonomer Lebensführung und Emanzipation entsprungen sind, ist unmittelbar ein Erbe der christlichen Liebesethik. In der Substanz unverändert, ist dieses Erbe immer wieder kritisch angeeignet und neu interpretiert worden. Wie wird da gegen diese Abteilung Naturwissenschaft argumentiert? Berufung auf Natur, das war nicht der Begriff des Fehlers, den ich denen vorhalten will. Er steigt gleich ein, die berufen sich auf Natur und sagt einem nicht, was da passiert, wenn man sich auf die Natur beruft, was da verkehrt wird dran, sondern sagt sofort, das ist ja wohl unerhört, da stiehlt man sich aus einer moralischen Verantwortung. Jetzt weiß man nichts. Jetzt ist der Vorwurf einfach abstrakt im Raum, wer so daherredet wie die, begeht ein moralisches Verbrechen, er ist verantwortungslos gegenüber wem oder was. Und gegenüber wem oder was, das finde ich dann interessant, darum habe ich das abgedruckt, das deterministische Menschenbild, das da verkündet wird, verletzt so gut wie alles, was uns lieb und teuer ist. Alle feinen Werte und kommt eine schöne Auskunft für einen aufgeklärten Philosophen. Diese Werte ruhen in Gott. Die sind praktisch angeeignetes christliches Erbe. So oder so. Tradiert, modifiziert, aber schon auch konserviert und transformiert über 2000 Jahre Geschichte, Geistesgeschichte. Und da muss ich schon sagen, das ist eine nette Pointe. Gegen den Irrsinn des Determinismus, wie ich ihn hier versucht habe zu kritisieren, mit einer Gegenposition zu kommen, die von dem Gedanken an der inneren Determiniertheit des Denkens, unseres Wertewesens, von der Evolution des Gedankens wirklich nicht weit weg ist. Ich fasse zusammen. Das Argument Freiheit als Gegenargument gegen Determinismus, wie es hier von den paar Wissenschaftlern jetzt bloß, weil es ja auch schon lange gedauert hat, angeführt worden ist, da merkt man schon, was in so einem Wert steckt. Seine wissenschaftlichen Sachverständigen zitieren lauter Instanzen der höheren Determiniertheit des Willens.
halt nicht der Determiniertheit, den die Hirnforscher, die Hirnforscher vertreten, sondern Instanzen der höheren Determiniertheit des Willens, seiner Selbstbindung an einen Wertekanon, an ein Ensemble vorgestellter, höherer, voraus übergeordneter Notwendigkeiten und machen die Selbstverpflichtung des Willens auf vorausgesetzte Regulative seiner Betätigung zum Argument seiner Freiheit. Und diese Regulative, also Moral, Sitte, Sittlichkeit, Wert und so, haben nichts anderes zum Inhalt als die Beschränkung des Willens. Da merkt man, dass die funktionalistische Deutung, wofür so ein Ding wie Wille da zu sein hat und zu funktionieren hat, dass die kein Exklusivbesitz von Psychologen, Hirnforschern und anderen ist, die der psychologischen Fragestellung zuarbeiten. Offenbar hat jede Wissenschaft ihr Menschenbild, aus dem heraus sie die Welt funktionalistisch als für den Menschen und sein Funktionieren gemacht erklärt und umgekehrt den Menschen und seine willentlichen Betätigen funktionell in diese Welt hineinbaut. Ich will das nicht weiter vertiefen, sondern nur als Denkanstoß sagen, woran ich da denke. Wenn ich sage, andere Wissenschaften. Ne? Gibt es den Homo economicus in der VWL? Wie der halt als unter Knappheitsbedingungen ums Überleben kämpft, als Nutzenmaximierer loslegt und sich eine Welt hinstellt, die als eine einzige Versammlung von Bedingungen dafür funktionell eingerichtet ist. An sowas denke ich da zum Beispiel. Man kann gleich eine Werbung machen für die nächste Nummer im Gegenstandpunkt, wo ein Artikel darüber erscheint, wie in der Ökonomie, also heute war die Psychologie dran ein wenig, wie in der Ökonomie funktionalistisch verkehrt gedacht wird. Zweitens, und auch das nur als kleiner Denkanstoß, die eingangs apostrophierte Unsitte dieses Denkens, welches auch außerhalb der Wissenschaft vorzufinden ist. Warum lacht denn keiner laut, wenn er in den Zeitungen liest, du bist determiniert? Warum gibt es eigentlich nur die andersrum geartete Befassung mit dieser schönen These? Ja, weiß ich nicht, vielleicht ist was dran, interessant schon. Das liegt daran, dass der theoretische Fehler der Psychologie, den Menschen zu denken als ein Verhältnis, das er im Wesentlichen zu sich selber eingeht, seinen eigenen Willen und das Bewusstsein zu fassen, als etwas, was durch das bedingt ist, was im eigenen Inneren haust. Dass das auch eine außerhalb dieser Wissenschaft extrem verbreitete Unsitte ist. Man kennt es als das laut als vermeldete Bedürfnis, was nicht totzukriegen ist, nach Strategien und Tipps, zum Beispiel mit Problemen fertig zu werden. Nach Verfahren, die einem den eigenen Erfolg bei diesem und jenem sichern. Und wer nach sowas sucht oder nach sowas Bedürfnis anmeldet, der mag ja von praktischen Problemen und erfahrenen Misserfolgen herkommen. Der hat sich aber auf seine Art von jeder rationellen Befassung mit dem Verhältnis von Zweck und Mittel, was da über den Erfolg oder Misserfolg entscheidet, denn andere sagen ja diese Worte nicht. Klappt ein Zweck oder nicht? Hat das Mittel für getaugt oder nicht? Der hat sich mit jeder vernünftigen Auseinandersetzung damit befasst,
und sucht stattdessen ein Rezept für den Erfolg. Der möchte sowas sein wie, ich zitiere aus irgendwelchen Zeitschriften, Werbeanzeigen, Psychologen, die sich so anbieten. Der möchte erfolgstüchtig sein, also über ein Vermögen besitzen, das Erfolg abstrakt garantiert. Der ist also schon längst mit dabei und gut unterwegs. An sich selbst als den Grund zu glauben, weswegen manchen seiner willentlichen Betätigungen weniger Erfolg und anderen mehr beschieden ist. Erfolg verrät, wie es heißt, den Erfolgsmenschen, Misserfolg den Versager. Das sind die Sprachdenkmäler für diesen sehr populären Fehler. Man sucht nach dem Widerspruch eines Vermögens, das in einem selber drin sitzt und dem Ideal nach vorab über den Erfolg oder Misserfolg entscheidet, von all dem, was man mit Willen und Bewusstsein tut. Und das ist auf seine Art und Weise schon auch eine Auffassung von sich selbst, man sei determiniert. Und gerade weil diese Auffassung von sich selbst so verbreitet ist, findet man dann auch nichts dabei, wenn mitten in eine Welt hinein, von der jeder vernünftige Mensch weiß, wovon die real determiniert wird, von welchen Zwecken, Interessen und Mächten sie regiert und bestimmt wird, und man selber mit seinem Interesse gleich mit dazu. Deshalb findet keiner was dabei, wenn mitten in diese bekannt regulierte Welt die Theorie reinfällt, du bist determiniert. Dein Wille, vergiss ihn, dein Ich, purer Schein, schmeiß es weg. Drittens und letztens, natürlich kriegt man mit der Kritik der Hirnforscher und ihre Übergänge, also das waren die nur diese waren hier Gegenstand, die sich halt mit dieser These so lauter hervorgebracht haben. Die andere Abteilung interessierte mich nicht. Also die naturwissenschaftliche Abteilung, die da vor sich hin forscht. Mit der Kritik dieser Übergänge, die hier Thema waren, kriegt man natürlich nicht die außerhalb der Psychologie verbreitete Unsitte aus der Welt. Das ist schon klar. Aber vielleicht haben anwesende Studenten des Fachs Psychologie ein wenig einen Anstupser gekriegt, sich etwas Rechenschaft darüber abzulegen, wie verkehrt in ihrem Fach gedacht wird. Und vielleicht auch über den Sinn und Zweck eines Berufs, der nicht zu knapp damit befasst ist, dem verkehrten Bedürfnis nach Ratschlägen für einen besseren Umgang mit sich selbst und dem eigenen Innenleben, die dementsprechend verkehrten Tipps zur Befriedigung nachzuliefern. Ich bin soweit fertig. Und wenn es Nachfragen gibt, Einwände.